Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 390.
Deutschlandfunk. Das Feature.
Dann hat sie irgendwie gesagt, ja, nach dem Verfahren könnten sie auch rein theoretisch abgeschoben werden. Bloß die Frage ist dann, wohin? Ich bin ja nirgends ein Staatsangehöriger. Nicht in Deutschland, nicht in Bosnien, nicht in Serbien, nicht in Montenegro, nicht in Kroatien und nicht in China, nirgendwo.
Geduldet. Leben im Zwischenraum. Eine Flüchtlingsfamilie in Deutschland. Feature von Rainer Schwocho.
Also ich kann ja mal gucken, ich habe das ja bei. Name ist halt Gülwan, Geburtsort Berlin, Deutschland und Staatsangehörigkeit. Das ist das, was mir am meisten gefällt. Montenegrinisch. Ich weiß nicht, warum die das darauf schreiben, weil ich habe da auf jeden Fall keine Staatsangehörigkeit.
Berlin, 28. Februar 2012, Ausländerbehörde.
Familie M. erscheint pünktlich um 10 Uhr. Rade, der Vater, Samira, die Mutter, ihre Söhne Daniel und Milovan. In wenigen Tagen enden die Aufenthaltsgenehmigungen der beiden Jungen. Wie oft sie schon hier waren? 50 oder vielleicht 100 Mal in den letzten 20 Jahren? Irgendwo dazwischen, sagt Rade. Sie haben es nicht gezählt. Die Erlaubnis der Behörde kam ohne Probleme. Ja, ich dürfe bei dem Termin dabei sein. Umso überraschender traf mich die Absage. Herr Hase, der Abteilungsleiter, teilte mir mit, der zuständige Mitarbeiter sei krank und seine Vertreterin lehne meine Anwesenheit ab. Nach einigem Hin und Her fanden wir eine Lösung. Die Sachbearbeiterin erledige die Formalitäten, anschließend würde Herr Hase alle offenen Fragen mit der Familie besprechen. Er habe gegen meine Anwesenheit nichts einzuwenden. Vielleicht ist das gar nicht schlecht, sagt Rade. Mit einem Abteilungsleiter haben wir noch nie gesprochen.
Warum sind Sie aufgeregt? Hat irgendwas nicht geklappt, was Sie wollten?
Ich habe wirklich keine Kraft mehr, psychisch, gesundheitlich mit montenegrinischen Behörden zu kämpfen.
Und Sie haben doch einen Pass, ne?
Ich habe einen Pass. Aber
es geht jetzt um die Interessen der Kinder.
Zwei Jungs.
Ja. Haben Sie in letzter Zeit irgendwas gemacht mit den Behörden? Irgendwas schriftlich bekommen?
Ich habe nur schriftlich bekommen, wie immer, dass sie nichts angetragen sind. Mehr nichts.
Im Frühjahr 1992 kam Familie M. nach Deutschland.
Sarajevo, Mai 1992.
Das ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Der Bürgerkrieg in Bosnien-Herzegowina ging auch am Montag mit großer Härte weiter. Bomben fielen auf Sarajevo und andere Orte. Die Bundesarmee setzte auch wieder Artillerie ein.
Natürlich wusste ich vom Bosnienkrieg und dem Zerfall Jugoslawiens. Ich hatte von Massakern, Massenvergewaltigungen, Flucht und Vertreibung gelesen. Aber welche absurden Konsequenzen die Ereignisse für eine Flüchtlingsfamilie in Deutschland haben könnten, davon hatte ich keine Ahnung.
Wir kommen als anerkannte, schwer traumatisierte Bürgerkriegsflüchtlinge.
Eine Freundin erzählte mir von der Familie M. Sie war vor über 10 Jahren in ihre Beratungsstelle gekommen. Die Eltern suchten Hilfe für sich und ihre Kinder.
Berlin, 7. Mai 1999. Psychologische Stellungnahme zur Entwicklung und aktueller Situation von Familie M. Angaben zur Familie. Mutter, Samira, geboren 1967. Vater, Rade, geboren 1959. Die Kinder, Jarko, geboren 1987. Tanja, 1990. Daniel, 1992. Milovan, 1994. Die Betreuung der Familie begann im Mai 1996. Seitdem finden regelmäßig therapeutische Gespräche mit den Eltern statt. Die beiden älteren Kinder, Jarko und Tanja, werden regelmäßig in die Betreuung einbezogen.
Binationale Ehe ist weder in Bosnien noch in Montenegro erwünscht. Kriegsverbrecher bleiben immer Kriegsverbrecher. Nationalisten bleiben immer Nationalisten. Genauso wie ich, ein Kriegsgegner, bleibt auch lebenslang Kriegsgegner. Und wir sind unerwünscht. als Kriegsgegner, als binationale Ehe.
Eine Familienfeier in Montenegro, damals, Mitte der 80er Jahre. Hier sahen sich Samira aus Bosnien und Rade aus Montenegro zum ersten Mal. Dass Samira aus Bosnien stammte und Rade aus Montenegro, spielte 1986 keine Rolle. Sie wurden ein Paar.
Ich kann gar nichts Unterschied machen zwischen Serben oder Kroaten oder was auch immer. Für mich gab's und gibt's immer noch nur gute und schlechte Menschen. Ich verstehe auch manchmal gar nichts unsere Landsleute, wenn die zu uns kommen und sagen, ach Mann, er ist ein Orthodoxe oder Serbe und du bist eine Muslimin. Geht das noch? Sag ich, geht. Wieso nicht? Wir sind beide Menschen. Das geht.
Ich hatte keine richtige Kindheit. Mittlerweile verstehe ich es aber, weil wenn man davon ausgeht, dass man immer am Rand der Existenz lebt und auch nicht weiß, ob man morgen noch eine Heimat haben wird und wo man leben wird.
Tanja studiert Politik und will für 2 Monate nach Sarajevo gehen. Ich werde sie dort besuchen.
Berlin, 28. Februar 2012. Ausländerbehörde.
Ja, aber diese Unterlagen haben Sie jetzt meiner Kollegin noch abgegeben? Die haben wir jetzt dann auch in den Akten, ja?
Ja.
Sind die auch denn übersetzt irgendwie? Denn die können nicht diese Sprache.
Nein, habe ich nicht, weil genau dasselbe habe ich ja zu...
Daniel und Milovan begegne ich bei der Ausländerbehörde zum ersten Mal. Beide sind in Berlin geboren. Daniel ist 20 und macht ein freiwilliges soziales Jahr in einem Sportverein. Er trainiert die Handball-Kindermannschaft. Danach will er eine Ausbildung zum Sportfachmann beginnen.
Regel Nummer 3, es wirft jedes Mal ein anderer Spieler.
Es gibt so Momente, wo ich denke, wäre doch mal ganz schön, da seine Heimat zu sehen. Und dann gibt es Phasen, wo ich denke, nee, niemals, kann ich mir nicht antun.
Mischling. Dann fragen sie ja, was denn für ein Mischling? Sag ich zu denen ja, Deutscher, Montenegriner und Bosnier.
Milovan ist 18 und hat die Schule vorzeitig verlassen. In den nächsten Wochen will er den Abschluss in einem externen Kurs nachholen.
Hab halt von allem ein bisschen was. Ich kann Deutsch, ich kann Serbokroatisch. Ich kann mich mit Serben, mit Kroaten, mit Montenegrinern, mit Bosniern, könnte ich mich auch unterhalten, das ist ja kein Problem. Aber bin halt einfach mal ein Mischling.
Okay, wir hatten ja den beiden Jungs eben einen Ausweisersatz erteilt mit der Aufenthaltserlaubnis, schon jetzt 2 Jahre lang, damit man sich eben mit den montenegrinischen Behörden, ja immer ein Jahr.
Er will, dass Familie M. versteht, was seine Behörde von ihr erwartet. Sie sollen einen Pass beibringen, egal ob aus Bosnien oder Montenegro. Oder eine schriftliche Bestätigung der Botschaft, dass die Kinder keinen Pass bekommen. Rade will, dass Herr Hase versteht, welches Problem er mit den Behörden seines Landes hat. Und dadurch eben auch mit der Behörde von Herrn Hase. Denn einen deutschen Pass will die den beiden hier geborenen Jungen nicht geben. Nach deutschem Recht entscheidet nicht der Geburtsort über die Staatsangehörigkeit, sondern die Herkunft der Eltern. Herr Hase kennt die Bemühungen vieler Flüchtlinge um ihre Duldung oder eine Aufenthaltserlaubnis. Er weiß von ihren Hoffnungen und ihrer Verzweiflung. Er kennt große Lügen und kleine Halbwahrheiten. Er liest ihre Akten und manchmal, so wie heute, spricht er sogar mit ihnen. Für ihn ist die Geschichte der Familie M. eine von vielen. Für Rade und Samira ist es fast ihr halbes Leben. Der Kampf um eine Staatsangehörigkeit. Sie ist Voraussetzung für eine Aufenthaltserlaubnis, für ein Minimum an Rechten.
Geboren und groß geworden im schönsten Land der Welt, damals Jugoslawien. Heute Montenegro, für mich ist aber Jugoslawien geblieben.
Ich bin in Sarajevo geboren und da bin ich auch groß geworden. Außerdem habe ich meine Ausbildung in Montenegro gemacht. Naja, sonst habe ich in Sarajevo gearbeitet, habe auch in einem Hotel gearbeitet, in Serbien.
Da, wo wir gearbeitet haben, haben wir auch gelebt. Also mal in Montenegro, mal in Serbien. Also damals war Jugoslawien, damals dürften wir uns überall niederlassen und arbeiten. Das waren schöne Zeiten.
Bis der Krieg nach Sarajevo kam. Nachbarn zogen weg, weil Serben nicht mehr neben Bosniaken leben wollten. Männer wurden eingezogen, zur serbischen Armee die einen, zur bosnischen die anderen. Jeden Tag konnte Rade zur serbischen Armee einberufen werden. Also sollte er auf Bosnien schießen? Nein, niemals würde er das tun.
Dann mussten wir fliehen, Kopf über.
Und dann sind wir über Berge, erstmal zum Fuß.
Dann sind wir angekommen in Berlin. Dann sind wir ins Asylbewerberheim in die Landsberger Allee gezogen.
Wir haben erstmal gedacht, naja, kurze Zeit und dann gehen wir zurück.
Juni 1992. Familie M. erhält ihre erste Duldung für 6 Monate. Im November wird Daniel geboren. Ende des Jahres gewährt die Ausländerbehörde Berlin noch einmal eine Duldung von 6 Monaten.
Das Einarbeiten in die Gesetze fällt nicht leicht. Die erste Frage, was ist eine Duldung? Das stillschweigende Hinnehmen von etwas, was man nicht billigt, steht im Duden. Die vorübergehende Aussetzung der Abschiebung, sagt das Ausländerrecht. Was heißt vorübergehend? In der Regel sind das 6 Monate. Die Duldung soll ein Jahr nicht überschreiten. Aus humanitären Gründen kann sie verlängert werden. Was sind humanitäre Gründe? Darüber schweigt das Gesetz.
12. August 1993. Landeseinwohneramt Berlin, Ausländerbehörde. Sehr geehrte Familie M., dem Antrag, Ihren Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland auch weiterhin zu dulden, entsprechen wir nicht. Eine Duldung kommt nur für Ausländer in Betracht, die bei einer Rückkehr in den Herkunftsstaat mit einer erheblichen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit rechnen müssen. Diese Voraussetzung ist in Ihrem Fall nicht gegeben. Sie müssen die Bundesrepublik Deutschland bis spätestens 12. November 1993 verlassen. Das gilt auch für die Kinder Jaco, Tanja und Daniel. Berlin, November 1993. Nach dem Widerspruch der Familie wird die Abschiebung ausgesetzt. Die Duldung ein weiteres Mal verlängert.
Ich kannte die Ausländerbehörde nur als Polizei, weil meine Eltern das immer auf Serbisch Polizei genannt haben. Und ich habe immer nicht verstanden, warum sie jetzt so eine Angst haben vor der Polizei.
Ich lese die Papiere zum 5. oder 6. Mal.
Aus diesem Grunde werden wir Ihre Ausreise in Ihren Herkunftsstaat, ehemaliges Jugoslawien/Serbien, oder in einen anderen Staat, in den Sie einreisen dürfen oder der zu Ihrer Rücknahme verpflichtet ist, zwangsweise durchsetzen.
Hatten wir damals alte jugoslawische Pass.
Endlich verstehe ich. Bei Flüchtlingen mit jugoslawischem Pass unterschieden die deutschen Behörden nicht, wer aus welchem Nachfolgestaat stammte, wer aus einem Kriegsgebiet kam, wer nicht. Irgendeiner der Nachfolgestaaten müsste sie doch einreisen lassen. Wusste die Ausländerbehörde nicht, dass die Wirklichkeit anders aussah? Ich lese Abhandlungen über das Staatsbürgerschaftsrecht. Eine Regel für den Fall, dass ein Staat zerfällt, finde ich nicht. Auch in der Ausländerbehörde erhalte ich nur die Antwort, das bestimme jeder souveräne Staat selbst.
Das ist nämlich das Hin und Her gewesen, viele Jahre lang von Botschaft zu Botschaft, wenn wir zur Bosnischen gegangen sind. Meine Mutter, ich habe 2 Kinder. Ich beantrage die bosnische Staatsbürgerschaft. Nee, können wir nicht machen. Die sind hier nicht geboren. Gehen Sie doch bitte zur montenegrinischen oder damals zur serbischen. Dahin, Vater, ich habe hier 2 Kinder. Beantrage die Staatsbürgerschaft. Ja, haben Sie denn selbst eine? Nee, habe ich nicht. Dann gehen Sie doch zu der von Ihrer Frau. So, da konnte man natürlich alles versuchen. Ging gar nichts.
Auf jeden Fall standen wir ohne Pass da und keiner hat sich irgendwie verpflichtet gefühlt, uns einen zu geben.
10. Februar 2003, Landeseinwohneramt Berlin, Ausländerangelegenheiten. In der Verwaltungsstreitsache Rade M. und Familie gegen das Land Berlin teile ich mit, dass wir nunmehr bereit sind, den Klägern Aufenthaltserlaubnis zu erteilen.
Bis 2003 dürften wir nichts arbeiten. 92 bis 2003, 11 Jahre lang. 11 Jahre lang hatten wir viel zu viel Zeit zu Hause, über Probleme nur zu denken und uns noch mehr und mehr psychisch kaputt zu machen. Und bin ich jetzt ganz arbeitsunfähig. Jetzt nutzt mir nicht diese Freiheit.
Den Klägern, Rade M. und Kindern, wird die Aufenthaltserlaubnis zunächst als Ausweisersatz erteilt, bis gültige Pässe vorgelegt werden können.
Vor meinen Freunden sage ich immer Toilettenpapier.
Es war faktisch ein A4-Zettel, auf dem drauf stand, wir haben Anträge noch, die bearbeitet werden müssen. Und hier ist unsere Identität aufgeschrieben. Das ist natürlich kein Ausweisdokument, das ist genau gar nichts.
Und das war halt mein Ausweis. Und natürlich wird er auch nirgends anerkannt, wenn man, keine Ahnung, ins Kino geht oder wenn man, weiß ich nicht, egal, wenn man Alkohol kaufen möchte, das ist, weil niemand glaubt, dass das ein Ausweis ist.
Berlin, 29. April 2007. An den Petitionsausschuss im Abgeordnetenhaus von Berlin. Sehr geehrte Damen und Herren, ich gestatte mir, Sie wegen meiner Passlosigkeit und der meiner Kinder um Hilfe zu bitten.
Damals hat Frau Barth aus Petitionsausschuss mit uns Sichtmahl in montenegrinische Botschaft.
10. Februar 2009. An den Petitionsausschuss des Abgeordnetenhauses von Berlin. Sehr geehrte Damen und Herren, der Stand der Passbeschaffung der Familie M. ist wie folgt. Die Familie hat die notwendigen Unterlagen aus Montenegro in der Botschaft erhalten und ist zur Ausfertigung der Pässe zum 19. Februar in das Generalkonsulat Montenegro bestellt. Dies betrifft nur die in Montenegro geborenen Rade M. und seine Kinder Jarko und Tanja. Die Staatsangehörigkeit der in Deutschland geborenen Söhne Daniel und Milovan konnte nicht hinreichend geklärt werden.
Da hatte ich ihn in der Hand, habe ich ihn erstmal geküsst und mich so gefreut. Also das war unglaublich. Ich habe ihn dann auch mit zur Schule genommen, meinen Lehrern gezeigt, die kann ja das ganze Problem. Habe natürlich auch gleich eine Reise unternommen, erstmal schön raus aus Deutschland und schön die Welt sehen. Ja, es ging dann nach Italien, danach nach Spanien und dann 2009 halt nach Sarajevo, endlich.
Sarajevo, März 2012.
Wir hatten uns am Nachmittag verabredet. Ich kann Ihnen heute nicht die Hand geben, sagt Tanja zur Begrüßung. Ich will heute Abend in die Moschee. Bei unserem ersten Gespräch in Berlin hatte Tanja mir erzählt, dass sie als Kind gern in die orthodoxe Kirche ging. Sie wollte unbedingt an ihn glauben, an einen guten Gott. Als sie älter wurde und von den Ereignissen in Bosnien hörte, verlor sie diesen Glauben. Muslimische Feste oder Bräuche in ihrer Familie? Nein, daran erinnert sie sich nicht. Tanja kauft ein Kopftuch. Wir gehen in die Moschee. Jarko, der älteste Sohn, sitzt am Küchentisch und überlegt lange, ehe er antwortet. Welche Gefühle er hatte? Freude, aber eher nüchtern. Mit dem montenegrinischen Pass bekam er, wie Tanja, die unbefristete Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland, die sogenannte Niederlassungserlaubnis. Endlich konnte er über seine Berufswünsche nachdenken. Und Zukunftspläne? Familie und Kinder, ein Haus, klar, das kann er sich vorstellen. Aber dann auch wieder nicht. Das Denken in langfristigen Zeitperspektiven fällt ihm schwer. Er war bisher weder in Sarajevo noch in Montenegro, obwohl er unbedingt hinfahren möchte. Wenn da nur nicht diese Unsicherheit wäre, wie er damit fertig wird.
Aber unsere hier geborenen Kinder haben immer noch keine Chance.
Die Voraussetzung für die Erteilung einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis oder auch die Erteilung einer weiteren befristeten Aufenthaltserlaubnis, die sind an bestimmte Bedingungen gebunden. Das heißt, wenn ich da schulische Leistung nachweise, wenn ich eine Ausbildung nachweise, wenn ich eben ein Studium nachweise, dann kann man diesen Menschen also auch eine Aufenthaltserlaubnis geben, möglicherweise aber immer noch befristet, weil man sagt, okay, die machen was.
Im Falle dessen, dass die Nationalität nicht geklärt ist, hat das Verwaltungsgericht in ähnlichen Fällen entschieden, dass ein staatenloser Pass ausgestellt wird, der es ermöglicht, erstens, dass die Kinder reisen können und zweitens, dass ihr Aufenthalt hier dauerhaft gesichert ist.
Seit wann sind wir denn vertraut miteinander?
Weit mehr als 10 Jahre.
Herr Dahler sitzt in seinem Wahlkreisbüro der Linkspartei in Berlin-Marzahn. Er war schon oft unsere letzte Hoffnung, hatten Rade und Samira mir gesagt. Du kannst wirklich immer zu ihm kommen.
Ich war selber mit in Vertretungen und habe versucht, das zu klären. Aber zwischen den Teilrepubliken der ehemaligen Republik Jugoslawien gibt es nicht nur Freundschaften. Das ist das Problem. Wir haben damals im Petitionsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus erreicht, dass dann Abgeordnete des Petitionsausschusses in den Vertretungen nachgefragt haben. Und dann haben die immer die Zusicherung bekommen, ja, wir stellen die Dokumente aus, haben das aber nicht getan.
Wenn ich jetzt überlege, dass jeder, der kein gültigen Pass hat, dass wir für den auch noch Passbemühungen quasi in die Wege leiten würden, Wir sind ja so schon manchmal recht gut mit Arbeit versehen.
Wenn ein großer Teil der Mitarbeiterinnen in der Verwaltung sagen, na, aber wie ist, was die uns hier erzählen und sich nicht so qualifizieren, dass sie sich mal mit diesen Herkunftsländern ihrer Klienten befassen, oftmals auch überhaupt nicht wissen, was da für Bedingungen in diesen Ländern sind. Also weder politisch, geografisch, kulturell, noch weiß ich wie.
Bei einigen Fällen überlegen wir auch schon, ob wir nicht, wenn man jetzt nichts von der Botschaft bekommen und man denkt, also dass die jetzt ihre eigenen Landsleute sozusagen schlecht behandeln und denen gar nichts ausstellen wollen.
Es war ja immer die Forderung von Grüner SPD bis zur PDS damals, dass man natürlich Kinder, die hier geboren sind, auch eine Aufenthaltsgenehmigung ausstattet.
Das Einzige, was wir jetzt machen können, wir werden als Behörde uns an die montenegrinische Botschaft wenden und mal nachfragen, was denn dahinter steckt und was die uns selber sagen können. Ja? Wir sind nicht verpflichtet, uns an alle Botschaften zu wenden, wenn die nichts ausstellen. Das ist also ein weiteres Entgegenkommen, aber sie sind weiterhin in der Pflicht, sich darum zu kümmern.
Berlin, Juli 2012. Anruf aus Bosnien. Amt für öffentliche Angelegenheiten.
Ja, man könne den Jungen etwas bescheinigen. Sie müssten nur nach Sarajevo kommen. Wie sollen die Jungen nach Sarajevo kommen ohne Pass? Herr Hase von der Ausländerbehörde erklärt am Telefon, dass die bosnische Botschaft eine einmalige Reiseerlaubnis ausstellen müsse. Oder aber schriftlich bestätigen, dass sie keine Reiseerlaubnis ausstellen. Erst dann könne sein Amt weiterhelfen.
Berlin, 19. August 2012.
Tanja ruft mich an. Sie ist in Sarajevo. Zusammen mit Daniel und Milovan. Die bosnische Botschaft in Berlin hat den beiden überraschend Papiere für eine einmalige Reise nach Sarajevo ausgestellt. Sie werden Pässe bekommen. Es scheint, als würde der Kampf der Familie M. nach 20 Jahren ein Ende finden. Vielleicht war es einfach Glück, dass ein Sachbearbeiter vor 6 Monaten krank wurde und ein Abteilungsleiter die Sache übernahm.
Sie hörten eine Produktion des Hessischen Rundfunk mit dem Deutschlandfunk 2012.
WDR 5 Nachrichten.
5 Uhr, Neu-Delhi. Bei einer Massenpanik in Indien sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Der US-Nachrichtensender CNN berichtete unter Berufung auf die örtlichen Behörden sogar von 30 Toten. Zudem gab es mehrere Verletzte. Zu dem Unglück am Rande des größten religiösen Festes der Welt war es gekommen, als Gläubige das Geländer einer Fußgängerbrücke eindrückten. Insgesamt nehmen an den hinduistischen Feierlichkeiten über mehrere Wochen etwa 100 Millionen Menschen teil. Sie wollen sich durch das Bad an einer Flusskreuzung von Sünden reinigen und sich aus dem Kreislauf von Wiedergeburten befreien. Kabul, Berlin. Das Bundesamt für Naturschutz hat sich dafür ausgesprochen, die Maisproduktion in Deutschland zu deckeln. BFN-Präsidentin Jessel nannte in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Maisanteil auf mehr als der Hälfte der Ackerfläche nicht mehr vertretbar. In vielen Regionen drohten ökologische Wüsten ohne Bodenleben. Verantwortlich für die Entwicklung ist der BFN-Präsidentin zufolge nicht nur die Biomasseproduktion. Auch als Tierfutter werde immer mehr Mais angebaut. Hannover. Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga bleibt Augsburg auf einem Abstiegsplatz. Im zweiten Sonntagsspiel gewann Freiburg 1:0 gegen Düsseldorf. Das Wetter. Oft gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte -3 bis -10 Grad. Höchstwerte -2 bis +3 Grad. Das waren die Nachrichten.
WDR 5 Tischgespräch.
Das Tischgespräch kommt heute aus Köln. Mit mir am Tisch sitzt Horst Köhler. Es ist nicht derjenige, der mal Bundespräsident war, sondern mein Gesprächspartner hier im Studio ist Diplompädagoge. Er engagiert sich intensiv für das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung. Und er ist bekannt und berühmt als Sänger, als Musiker, als Musicaldarsteller, als Künstler, Gilde Horn. Ich bin Gesa Rünker. Gilde Horn live ist ein Naturereignis. So hat es die Süddeutsche Zeitung mal geschrieben. Mitte der 80er Jahre. Horst Köhler aus Trier hat Abitur und wundert sich selbst darüber. Schule war nix.
Ja, ich bin gern hingegangen, aber ich bin dann wenig hingegangen. Also gerade am Schluss, da gab's ja bei uns diese Oberstufe, da war ich auch schon 18, ich bin zweimal hängen geblieben. Mhm. Da war ich auch schon 18, durfte meine Entschuldigung selbst schreiben und hatte dann irgendwie im Halbjahr manchmal 160 Fehlstunden. Ich habe viel probiert, ich habe mit 9 Jahren angefangen Gitarre zu spielen. War auch gut, also so überhaupt mal so zu musizieren, habe davor ganz viel Sport getrieben. Viel Fußball gemacht und dann bin ich irgendwie Kanu gefahren und sowas. Das hat mich alles auf Dauer nicht gehalten. Mhm. Bei der Musik habe ich direkt gewusst, das ist es. Dann habe ich so ein Schlagzeug in einem Laden gesehen. Da habe ich mich drin verliebt. Da war ich 13. Man kann sich auch sehr viel vergessen so beim Spielen. Ist sehr meditative Angelegenheit.
Mhm. Nicht umsonst gehen ja viele Menschen trommeln, um sich zu entspannen.
Genau, ja. Mhm. Und wenn man am Schlagzeug sitzt in einer Rockband, dann ist man auch der Chef. Der heimliche Chef, man gibt den Ton an. Also, obwohl man eigentlich so keinen Ton hat, man gibt den Takt an. Mein Vater ist relativ früh gestorben, da war ich 7. Kurze Zeit vorher hatte ich in einem Stoßgebet um die Rückgabe eines Spielzeugs gebeten, den lieben Gott. Ich war damals sehr gläubig und habe dann auch zum lieben Gott gesagt, hier, gib mir mein Spielzeug zurück und du kannst von mir nehmen, was du willst. Und dann habe ich mein Spielzeug gefunden und dann ist halt so, irgendwie, ich weiß nicht, ob es am nächsten Tag war oder Tag später, ist mein Vater gestorben. Und das habe ich so als Kind da so ein bisschen miteinander verknüpft. Ja, und dann habe ich gemerkt, wenn ich nicht aufpasse, wenn ich nicht ganz artig bin und nicht artig bete und so weiter und so fort, dann nimmt mir der liebe Gott dann irgendwelche Menschen und ich bin dann verantwortlich für den Tod von irgendwelchen Menschen. Das war irgendwie eine bittere Erfahrung, hat mich dann auch in so einen gewissen Ritualismus reingetrieben. Mhm. Über lange Jahre, also wirklich bis ich 16, 17 war, habe ich da irgendwie mit zu kämpfen gehabt.
Das war ein harter religiöser Druck.
Ja, das habe ich so empfunden und ich habe dann irgendwann gesagt, dann so, sobald du die Kraft dazu findest, dann hörst du dann auf. Ich muss dann irgendwie jeden Tag irgendwelche Betrituale machen, bevor ich zu Bett ging. Ich habe aber die Kraft dazu nicht gefunden und dann irgendwie hat es mir dann mal gereicht, ne? Und dann habe ich von heute auf übermorgen, habe ich dann einfach aufgehört zu beten und bin dann später auch aus der Kirche ausgetreten. Und das war für mich wie eine Riesenbefreiung, ne? Das ist klar.
Dann haben Sie von den behinderten Menschen eine Menge gelernt.
Ich habe da eine ganze Menge gelernt.
Hat Sie dann auch bewegt, Pädagogik zu studieren und hat Sie dann auch eigentlich immer begleitet?
In so einer Einrichtung wird unheimlich viel gelacht. Mhm. Die lachen über mich, ich lache über die, wir lachen miteinander über Dinge. Ich mag's halt, wenn es warmherzig ist, wenn die Leute, die mir gegenüber sind, so sind, wie sie sind.
Würden Sie den einen oder die andere aus diesem Kreis der Menschen mit geistiger Behinderung als Freunde bezeichnen?
Tja, das ist also ganz, das ist eine ganz, ganz schwierige Sache, ne? Mhm. Den einen oder anderen auf jeden Fall, also Freund ist für mich so ein ganz rar gesätes Ding. Ne? Mhm. Ich habe eigentlich 2 Freunde und die habe ich wirklich. Mhm. Ne? Und dann habe ich ganz viele, mit denen ich freundschaftlich verbunden bin. Mhm. Und da will ich auf jeden Fall den einen oder anderen dazu zählen. Mhm. Ja, das sind einfach Menschen, mit denen ich unglaublich gern zusammen bin, wo ich mich total wohlfühle. Mhm. Jo. Ich versuche immer mit jedem Menschen, mit dem ich zusammen bin, dass der mir in der Qualität meines Lebens irgendwas hilft. Halt wirklich den Gedanken mal darauf zu machen, ich bin Egoist und den Gedanken, was gefällt mir an diesem Menschen? Und ich finde, bei jedem Menschen findet man irgendwas, was einem gefällt. Und jeder Mensch hat seine Qualität. Ja. Das klingt jetzt so, also ich trete jetzt nicht mehr in die Kirche ein, ne? Mhm. Aber das ist so, das ist mein Motto.
Sie betonen immer, Sie sind Egoist, aber letztlich haben Sie ein großes Interesse an anderen.
Also das mag ich überhaupt nicht, wenn einer zu mir, ich tu Gutes, ne? Was denn? Mach was für dich, ne? Wenn du was für dich machst, dann achtest du vielleicht einfach drauf, dass du vielleicht ein bisschen ökologischer lebst, ne? Mhm. Weil du bist ja als Egoist bist du ja auch daran interessiert, dass der Planet hier noch weiterlebt, ne? oder ich habe meine Kinder, dann bin ich als Egoist, will ich auch, dass meine Kinder irgendwie in den nächsten Generationen weiterleben. Und deshalb möchte ich ganz gerne diese Definition auf, der Mensch ist egoistisch, das ist, wir kommen vom Tier und dann irgendwann kam mal die Vernunft dazu, aber im Kern sind wir alle, sind wir nicht gut, sondern sind wir erstmal Egoisten.
Das war das WDR 5 Tischgespräch, heute mit Gilde Horn. WDR 5 Nachrichten. Um 6 Uhr mit Angela Metzler. Die Themen: Mindestens 36 Menschen sterben bei einer Massenpanik in Indien. Die Opposition kritisiert ein mögliches Rüstungsgeschäft mit Saudi-Arabien.